Deutschlandfunk Kultur Interview.
Genau 20 Jahre ist es heute her, dass der damalige Präsident Russlands, das war Boris Jelzin, den Russen ihren neuen Premierminister vorgestellt hat, Wladimir Putin. Der war zuvor Geheimdienstchef gewesen und er genieße, sagte damals Jelzin, sein vollstes Vertrauen und könnte doch bitte sehr später dann auch Präsident werden. Das hat er auch gleich schon mitgesagt. Herr Braun, jetzt wissen wir, es gibt Proteste in Russland, starke Proteste. Die Leute wollen faire Regionalwahlen und sie gehen einige Risiken ein, wenn sie sich auf die Straße begeben, denn diese Proteste werden teilweise relativ brutal niedergeschlagen. Die Frage an Sie, ist Putin noch der starke Mann, der er mal war in Moskau?
Also fürs Erste ist er noch da und fürs Erste herrscht er auch noch mit aller Brutalität. Und trotzdem würde ich sagen, es passiert etwas, was es, glaube ich, vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Er hatte ja früher, wenn es Proteste gab, immer argumentiert, es sei vom Westen gesteuert und initiiert und so weiter. Und jetzt wird immer deutlicher, nee, es hat ganz wenig mit dem Westen zu tun, sondern es sind immer mehr Leute, die einfach das Gefühl haben, hier geht etwas schief. Man hat auch den Eindruck, seine Strategie, quasi alles über den russischen Stolz und übers Militär und über nationalistische Töne zu machen, gerät an ein Ende. Diese Identifikationskraft gibt es vielleicht nicht mehr. Die Leute beobachten inzwischen, dass er in Sibirien hektarweise Wald verbrennen lässt und offenbar gar nicht in der Lage ist, dieses Feuer zu löschen. Das ist ein kleines Symbol, das ist weit weg von Moskau. Und trotzdem glaube ich, dass das inzwischen sehr viele Leute als Schwäche registrieren. Er ist nicht mehr so stark wie vorher.
Mhm. Mein Kollege Tilko Gries aus Moskau ist uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Gries, würden Sie Herrn Braun da zustimmen? Ist Putin nicht mehr so stark, wie er mal war?
Ich würde Herrn Braun, guten Tag erstmal nach Berlin, teilweise zustimmen. Also Putin ist nach meiner Ansicht immer noch so lange der starke Mann, wie es keine Alternative gibt und keine Alternative sichtbar wird. Und die Mechanismen der russischen Politik, Alternativen nicht sichtbar werden zu lassen, sowohl nicht weder medial noch im Parlament, noch unter den Technokraten, noch aus der außerparlamentarischen Opposition, die ja in der Tat seit einigen Wochen immer samstags niedergeknüppelt wird, die funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut. Und auch die Loyalitäten zwischen den wichtigen Ministern und Putin, zwischen der Kreml-Administration und ihm selbst, soweit ich das von außen beobachten kann und kein Journalist sitzt da wirklich ganz nah dran, funktionieren auch noch ganz gut. Also es ist viel zu früh, den Abgesang auf diesen Präsidenten nun schon
gut
zu singen.
Also ein Abgesang, glaube ich, Herr Braun, wollten Sie auch nicht formulieren, aber Sie hatten eben so, sage ich mal, leichte Anzeichen gesehen, dass Leute eben zum Beispiel sagen könnten, wir sind nicht einverstanden, dass der Wald in Sibirien brennt und nicht gelöscht wird.
Also das, was man darüber ja sieht, findet tatsächlich statt, dass die Leute, wenn sie eine Kamera vor der Nase haben, sehr dezidiert inzwischen sagen, wie sehr sie davon enttäuscht sind und nicht nur, dass jetzt irgendwie die örtliche Regionalverwaltung nicht gut ist, sondern dass man merkt, da findet ein System möglicherweise seine Grenze an seinen wirtschaftlichen Fähigkeiten. Der Hintergrund meiner Argumentation war ja, dass er bislang sehr davon gelebt hat, mit alten Symbolen, mit militärischen Signalen, ob es der Syrien-Einsatz ist oder die Ukraine, irgendwie dem russischen Volk Selbstbewusstsein zu geben. Also sozusagen das, was er selber haben will, auch transportiert hat. Und ich glaube, dass diese Möglichkeiten, auch weil die Rohstoffe nicht mehr die Bedeutung haben, die sie früher mal hatten, auch weil die Russen merken, dass sozusagen die reiche Mittelschicht längst nicht mehr so reich ist, wie sie mal war, dass das ganz langsam eher einsickert in die Seelen und in die Überzeugung der Leute, dass er quasi die Power, die er mal suggeriert hat, auch dem eigenen Volk, nicht mehr hat. Das heißt nicht, dass das System jetzt plötzlich irgendwie aufbricht oder so, sondern nur, dass, sagen wir mal, die innere Überzeugung, das ist schon richtig, was der Wladimir da macht, dass die schrumpft.
Ja, das könnte doch sein, Herr Gries, oder?
Ja, das stimmt. Also das sehe ich ähnlich, diese Strategie des Stolzes, die er zur letzten Hochzeit erlebt hat nach der Krim-Annexion, nach der Syrien-Intervention, die allerdings nie ganz so populär war. Das stimmt, die kommt so langsam vielleicht nicht zu ihrem Ende, aber sie ist deutlich, deutlich geschwächt, diese Strategie. Hinzu kommen die ökonomischen Schwierigkeiten, wir haben eine Stagnation. Aber noch es wirkt bei vielen Menschen, auch älteren Datums, immer noch nach, dass alles noch sehr viel besser ist, als es in den 90er Jahren war und die die Sorge vor Chaos und vor Unordnung ist immer noch sehr, sehr ausgeprägt. Aber da gibt es natürlich, die Zeiten wandeln sich, weil andere Generationen heranwachsen. Diejenigen, die hier auf der Straße sind, morgen auch wieder Samstag hier in Moskau, das sind natürlich sehr viel jüngere Menschen, die das nicht kennen, die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben und ganz andere Fragen stellen.
Das teile ich total. Ich fand sehr interessant, dass Sie die 90er Jahre angesprochen haben. Ich glaube auch, dass man tatsächlich, jetzt muss man da nicht zu viel reindenken, und Putin kommt tatsächlich aus der Schule des KGB und er ist ein alter sozusagen Geheimdienstmann gewesen, aber zu seiner Geschichte gehört eben auch, dass er in den 90er Jahren in St. Petersburg war, lange Zeit unter dem damals ziemlich, sagen wir mal, reformerischen Oberbürgermeister Sobchak. Und er hat erlebt, wie die Armut um sich gegriffen hat und wie sozusagen aus einem sehr festen Gefüge plötzlich alles anarchisch geworden ist und auch sozial mit irren Folgen für die Leute. Die Leute sind auf der Straße verhungert. Ich glaube, dass ihn das sehr geprägt hat, dass das auch vielleicht ein Impuls war, mal den Versuch zu starten, ob man mit dem Westen richtig kooperieren kann. Der berühmte Satz von Vladivostok bis Lissabon. Das ist alles gescheitert und spielt eine große Rolle in der Psyche der Leute.
Kurze Frage noch, Herr Gries, an Sie. Ich habe mir so gedacht, wenn ein Staat so repressiv agiert, wie jetzt eben gegen die Demonstranten auf der Straße in Moskau, dann hat ein Staat doch Angst. Also das macht man ja nicht einfach so. Wie viel Angst hat denn Putin tatsächlich, der Opposition eine Bühne zu geben? Er gibt ihr ja keine.
Ja, diese Nervosität ist tatsächlich, oder Sorge, vielleicht Angst würde ich nicht unbedingt sagen, aber Sorge und Furcht ist sehr, sehr groß. Die Menschen, die das sagen, haben Putin eingeschlossen, Herr Braun hat es angesprochen, sind sozialisiert in einer ganz anderen Zeit, in der sie erlebt haben, wer einmal die Tür öffnet zu Reformen in Russland, der weiß nicht ganz genau, wohin das führt, im Zweifel zum Ende irgendeines Imperiums, wie zum Beispiel der Sowjetunion, und zum Zerfall, zu Armut und zu Unordnung, womöglich auch Chaos. Davor ist die Sorge sehr, sehr groß, und das geht bis hinein natürlich ans Eingemachte, diejenigen, die um Putin herum sehr, sehr gut verdienen, ein sehr, sehr gutes Leben haben in den vergangenen Jahren, die fürchten womöglich um ihre Pfründe. Auch das darf man nicht unterschätzen, wenn man erklären will, warum dieser Staat so repressiv gegen die doch sehr, sehr kleine Opposition bislang jedenfalls zu Werke geht.